SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 6. von 30 Folgen des Romans Empussion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Jetzt ist er also in Görbersdorf, der Student Mieczysław Wojnicz, um hoffentlich von seiner Tuberkulose kuriert zu werden. Aber so richtig gut geht es ihm in dem Kurörtchen nicht. Eingeschlossen fühlt er sich, vom Feind umzingelt. Nur von welchem? Der Tuberkulose? Sicher. Aber da scheint noch mehr zu sein. Zum Beispiel eigenartige Geräusche auf dem Dachboden des Gästehauses, wo er logiert. Thilo von Hahn, Student der Kunstgeschichte und ebenfalls Gast im Haus, hat dazu seine eigene Theorie. Hier werden Menschen ermordet, raunt er Mieczysław zu und meint nicht die tote Frau Opitz, die von ihrem Mann, wie er sagt, misshandelt wurde. Nein, noch schlimmer. Jedes Jahr kommt hier ein Mann ums Leben, manchmal auch zwei, in Stücke gerissen im Wald, erklärt er. Spricht Thilo im Fieberwahn, fragt sich Mieczysław, oder hat er gar selber Fieber? Es liest Timo Weißschnur.
Noch immer hatte er das Bild der toten Frau auf dem Tisch vor Augen, wie Opitz die Falten des Rocks geglättet hatte, um sich dann an den völlig verdutzten Mieczysław zu wenden. »Geh auf dein Zimmer, mein Junge!« Und er dachte, was wird jetzt weiter geschehen? Wird die Polizei sich damit befassen? Wo hatten sie den Leichnam hingebracht? Unangenehm war es, an einem Ort zu wohnen, an dem jemand gestorben war. Aber gab es überhaupt noch einen Ort, an dem noch niemand gestorben war? Die Welt war schließlich alt genug. Am meisten wunderte ihn jedoch, wie leicht es fiel, nach einem fremden Tod zur Tagesordnung überzugehen. Wie einfach es war, zumal hier in Görbersdorf, wo ständig jemand starb. Und das Gewehr des Dr. Semperweis hatte er noch vor Augen, wie es an den Schreibtisch gelehnt dastand. Es erinnerte ihn an die Zeiten, als sein Vater und sein Onkel ihm das Schießen beibringen wollten. Fasanen hatten sie gejagt, diese seltsamen Vögel, die ihnen jäh vor den Füßen aufschwirrten, um sich mit schnarrenden Lauten schwerfällig in die Luft zu erheben. Ihr ungelenker Flug weckte Zorn. Ja, man wollte denken, sie wären doch selbst schuld an ihrem Tod. Sie zu erlegen war nicht schwer, dem Onkel glückte es häufig. Mieczysław aber hatte Hemmungen, sie zu töten. Immer zielte er ein Stückchen daneben, eine winzige Schummelei, die Fasanenspanne, so nannte er es für sich. Und weder der Onkel noch der Vater bemerkten es, für sie war ein solcher Schuss eine Niete. Auch die Fasanenspanne war eine Strategie des Widerstands, wie das Schweigen oder das Verschwinden im entsprechenden Moment, wenn Mieczysław einfach nicht mehr da war. Scheinbar nahm er teil an dem, was von ihm verlangt wurde, und wusste sich zugleich zu entziehen. Eine leichte Bewegung des Korns, von den anderen unbemerkt, und das ganze Unterfangen wurde nichtig. Als er die Tür zu seinem Zimmer öffnete, umfing ihn der beruhigende Geruch der Teerseife, von der ihm sein Vater vor der Abreise noch einen ganzen Vorrat besorgt hatte. Seine Gedanken schwebten nun in eine andere Richtung, und er kam zu dem Schluss, dass er wichtigere Dinge zu bedenken hätte als Thilos Verschwörungstheorien. Sollte er alle Mahlzeiten im Kurhaus einnehmen? Würde ihm das sorgsam eingeteilte Geld ausreichen? Und seine Gedanken flogen bereits voraus, durch die Nacht hindurch in den nächsten hellen Morgen. Er sorgte sich, ob er die passenden Badehosen dabei hatte. Was sollte werden, wenn er sich nackt ausziehen müsste? Würde er die langen Liegekuren ertragen können? Und welche Überraschung hatte Opitz ersonnen, die er ihnen auf dem Spaziergang in die Berge präsentieren wollte? Wären seine Schuhe überhaupt geeignet für einen solchen Ausflug? Wahrscheinlich würde er seinem Vater doch schreiben müssen, dass er neue bräuchte. Das war keine geringe Ausgabe. All diese Angelegenheiten beschäftigten sein Denken, zogen die Außenwelt in sein Inneres, in diesen gewaltigen Raum, den jeder Mensch in sich trägt, und er gefüllt ist mit all dem unsichtbaren Gepäck, das jeder ein Leben lang mit sich schleppt, ohne zu wissen warum. Das eigene Ich. 4. Brust- und Halskrankheiten. Es vergingen einige heitere, fast sommerlich anmutende Tage, die Wojnicz dazu nutzte, sich mit dem neuen Leben vertraut zu machen. Alles gefiel ihm hier, die Ordnung, die Pünktlichkeit, die professionelle Organisation des Kuraufenthalts, die Ruhe. Diese Menschen nahmen ihre Krankheit ernst und bemühten sich dennoch, normal zu leben. Dabei blieben sie in ihrem Verhalten ganz gewöhnlich und eben deshalb schienen sie Wojnicz freundlich gesinnt. Sie wollten leben wie alle anderen, hatten Freude an ganz ähnlichen gewöhnlichen Dingen, trugen ähnliche Jackets und die gleichen Panama-Hüte. In allen Dingen wussten sie Maß zu halten. Sie hatten ordentliche Betten und saubere Bettwäsche. Sie träumten, dass sie genesen und lange leben würden, dass sie noch Freude an ihren Enkeln hätten und mit ihren Ersparnissen ein geruhsames Alter genießen dürften. Mit ernster Hingabe kauften sie Kuchen in der Konditorei, glaubten den Nachrichten, die sie in der Zeitung lasen. Ja, das war die Köstlichkeit, die Wojnicz im Leben suchte. In Görbersdorf gab es keinen Friedhof, wie Wojnicz mit einigem Erstaunen erfuhr. So viele Menschen lebten hier und so viele starben hier. Und doch ereignete sich der Tod unbemerkt und hygienisch, passte sich an den Rhythmus des Kurortes an, wie eine umsichtig wirtschaftende Hausfrau, die sich allen Unrats und aller Abfälle stets geschickt zu entledigen wusste. Herr August hatte ihm davon erzählt, als er über die Promenade spazierte und sein Bambusstöckchen schwenkte. Zufällig hatte Mieczysław ihn dort getroffen, und es war schon zu spät gewesen, unbemerkt auszuweichen, also grüßte er nolens volens, schloss sich ihm an und versuchte, sein Tempo dem feierlich behäbigen Schritt anzupassen, was er als recht beschwerlich empfand. »An den Rändern des Dorfes müsste ich spazieren gehen«, dachte er, »sonst treffe ich ständig auf bekannte Gesichter.« Doch wollte er diese Begegnung jetzt nutzen, um etwas über den schrecklichen Tod der Frau Opitz zu erfahren, den er umso mehr als schrecklich empfand, als offenbar niemand sonst übermäßig davon berührt schien. Herr August nahm ihn am Ellbogen und leitete ihn zu einer Bank, die ein paar Schritte abseits stand, zu Füßen der Kirche, die auf einem kleinen Hügel thronte. Wojnicz erschrak, jetzt würde er einen Vortrag hören müssen, doch war es schon zu spät, sich zu entziehen. »Sehen Sie, die Wahrheit, die große Wahrheit ist immer verbunden mit der Gefahr abzuschneiden, was über ihre Grenzen reicht. Keine Fransen, keine. Hinter der Wahrheit verbirgt sich Gewalt«, sagte August, als sie die Bank erreicht hatten, und er sah Wojnicz aufmerksam, ja vielsagend an. »Verlangen Sie nicht die Wahrheit. Es wäre schade um Ihre jungen Jahre.« Hier stockte er jäh. »Bitte bewegen Sie sich nicht«, rief er und nahm Wojnicz ein riesiges Insekt von der Schulter. Es sah aus wie die Kreuzung eines Heupferdchens mit einer Krabbe. Er legte es auf seine Handfläche und streckte sie Wojnicz entgegen, auf dass dieser das Wesen bewundern könne, das Neugier und Abscheu in einem erregte. Als Wojnicz sich vorbeugte, um das Monstrum zu betrachten, schrie August. »Ah!« und jagte ihm einen tüchtigen Schrecken damit ein. Mieczysław, unangenehm berührt von diesem Scherz, gab nur ein Räuspern zur Antwort. Sichtlich zufrieden mit seiner Darbietung, erklärte ihm August jetzt, dass Görbersdorf der nördlichste Ort Europas sei, an dem die Gottesanbeterin vorkomme. Mit der Beschaffenheit des Terrains habe es zu tun und mit den milden Temperaturen, dem windstillen Klima. Und er begann mit seinem Stöckchen eine Europakarte in den Sand zu zeichnen, die sich Wojnicz allerdings nicht recht erschließen wollte. »Schauen Sie nur, wie weit der Weg ist, den diese armen Geschöpfe vom Mittelmeerraum zurücklegen müssen. Von dort kommt alles zu uns«, sagte er mit einem Lächeln, »das Schöne wie das Hässliche.« Bald darauf erhoben sie sich und gingen Richtung Kurhaus. Nun kamen sie an Frau Weber und Frau Brecht vorbei, die vor dem Haus saßen, diesmal mit gefalteten Händen, als wärmten sie sich an den letzten Sonnenstrahlen. Wojnicz fiel auf, dass die eine geschwollene Beine hatte, die in besonders nachlässig gefertigtes Schuhwerk gepresst waren, die andere wiederum war so hässlich, dass es schon wieder faszinierend wirkte. Ihre hängende Unterlippe ließ an antike Skulpturen denken, die Wesen aus dem Hades darstellten. August, der bemerkte, dass Wojnicz sie musterte, sagte mit gedämpfter Stimme, »Angeblich gibt es noch eine dritte, aber die verlässt nie das Haus. Seit Jahren hat sie niemand mehr gesehen. Wojnicz sah August ungläubig an, und dieser zwinkerte ihm wissend zu. Den ganzen Spaziergang über bedachte August Wojnicz mit seinen Überlegungen, die, wie er es bezeichnen wollte, den Charakter peripatetischer Gespräche annahmen. In Wirklichkeit jedoch sprach August alleine, so dass es eher auf einen Vortrag hinauslief. Wojnicz hätte nicht sagen wollen, dass es uninteressant gewesen wäre, doch konnte er sich nicht darauf konzentrieren. Er war in Beschlag genommen von der Beobachtung der Kurgäste, insbesondere die Damen beschäftigten ihn. Was für eine hübsche Garderobe, was für atemberaubende Hüte! »Oh ja, mein Freund«, perorierte August, »jeder von uns erreicht einen gewissen Grad seiner Möglichkeiten, um sich dann nicht mehr weiterzuentwickeln. Darin liegt das Wesen des Alters, die Unfähigkeit zur Veränderung. Wir halten an auf unserem Weg. Dem einen widerfährt es in der Mitte des Lebens, dem anderen bereits nach dem Abschluss der Schule. Und wieder andere, aber das kommt selten vor, entwickeln sich bis ins hohe Alter, ja, bis zu ihrem Tod.« Er hielt inne, als suchte er nach einer Fortsetzung des Gedankens und ließ es schließlich gut sein. Eine Gruppe ging vorüber, junge Menschen, sie sprachen Polnisch. Wojnicz senkte den Blick, tat, als verstünde er sie nicht. August bemerkte es, und als wäre nichts gewesen, setzte er wieder an. »Manche ahnen, dass sie stehen geblieben sind. Sie fühlen sich unwohl in diesem Zustand der Bewegungslosigkeit. Es zieht sie in die Vergangenheit. Dort versuchen sie, etwas zu finden, was sie reizen könnte. Da fängt man an, sich für die Familie zu interessieren, zeichnet einen Stammbaum, schaut sich an Sonntagnachmittagen Fotografien an, als sollte das eigene klägliche Dasein in einer größeren Form aufgehen. Die Familie heißt.« Tatsächlich war wohl einiges wahr an dem, was August sagte. Sein Onkel und sein Vater, so dachte Wojnicz, waren gewiss in ihrer Entwicklung stehen geblieben. Sie taten und sprachen stets das immer Gleiche. Als wären sie in einer Manege eingeschlossen, deren Begrenzung ihnen nicht einmal bewusst vor Augen stand. Er dachte an andere Menschen, vor allem aber an sich selbst. War er auch schon stecken geblieben? Oder befand er sich noch in Bewegung? »Aber sehen Sie, Frauen entwickeln sich noch einmal anders. Ihre Psyche funktioniert anders als die der Männer. Eine Entwicklung, wie wir sie kennen, ist ihnen fremd. In der Frau sehen wir alle drei Entwicklungsstadien zugleich, denn während beim Mann die Kindheit, die Jugendjahre und die Zeit der Reife aufeinander folgen, treten sie bei der Frau stets parallel auf. Ein aufmerksamer Beobachter wird in ihnen immer ein Mädchen, eine Frau in der Blüte der Jahre und eine Greisin erblicken.« Sie kehrten um, kamen ein weiteres Mal an Frau Weber und Frau Brecht vorbei. »Betrachten Sie sie unter diesem Gesichtspunkt«, sagte August fast flüsternd. »Es setzt mich in Erstaunen, wie Sie so selbdritt leben können. Sicher ein rätselhafter Atavismus.« Als sie weitergingen, sahen sie vier Pfleger, die einen Sarg aus dem Kurhaus in die Leichenhalle trugen. Das niedrige, längliche Gebäude neben dem Sanatorium, das als Prosektorium diente, aber eher den Eindruck eines Heizhauses oder einer Werkstatt machte. Hier parkte häufig Dr. Semperweis sein modernes Automobil, eines von dreien, die es in Görbersdorf gab. Es war ein prächtiger Mercedes, 3790 HP, eben 2 Jahre alt, mit langgezogener, blitzender Motorhaube. Die übrigen Teile der Karosserie, aus einem exotischen Holz gefertigt, waren auf Hochglanz poliert, bequeme Ledersitze. Alles an diesem Fahrzeug war vollkommen, vom aufklappbaren Verdeck bis zu den Rädern mit den hellen Luftdruckreifen. Einen solch allmächtigen Optimismus strahlte dieses Wunder der Technik aus, dass allen, die kamen, es zu bestaunen, der Tod als überholtes Element einer alten Ordnung erscheinen musste, eine Art prähistorische Schwäche, die die Menschheit überwinden konnte, wenn sie nur ihrem Drang nach Fortschritt folgte und für immer der Technik vertraute. Was dann kommen würde, konnte nicht schlecht sein, unterlag es doch der Kontrolle blitzend steriler Werkzeuge, Geräte und Utensilien. Und weil diese sich reparieren ließen, waren sie gewissermaßen unsterblich. Die nächstgelegenen Friedhöfe, so erklärte Herr August jetzt, befänden sich in Friedland und Langwaltersdorf. Dorthin bringe man die Toten, um ihnen ein würdiges Begräbnis zukommen zu lassen. Görbersdorf hatte also noch nie eine Beerdigung gesehen. Ein solcher Anblick könnte die Moral der Kursoldaten untergraben, die um die Gesundheit ihrer Lungen kämpften. Görbersdorf ist somit ein heiteres Städtchen. Hier feiert man das Leben, nicht den Tod. Wir kümmern uns nicht um den Tod, nicht wahr? In vertraulicher Geste berührte er Wojnicz an der Schulter, und dieser lächelte, belustigt von dem Gedankenspiel in Sachen Unsterblichkeit. »Dann wird auch Frau Opitz von hier fortgebracht?« »Aber ja, mein lieber Freund, und sicher ist es schon geschehen. Sie ist verschwunden, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten hat. Hier gibt es nur Lebende, die Toten verschwinden, und weiter interessieren wir uns nicht für sie. Wir ignorieren den Tod.« Auch das klang Wojnicz angenehm. »Was meinen Sie, kann das ewig so gehen, dass man in Görbersdorf unsterblich ist?« »In gewissem Sinne ja. Wenn es hier keine Toten gibt, tot zu sein ist beschämt.« »Ich habe Frau Opitz tot auf dem Tisch liegen sehen«, sagte Wojnicz nach einer Weile und sah seinen Begleiter nicht an. »Ach was, Sie wissen ja nicht, was Sie da gesehen haben. Was soll das denn gewesen sein?«
»Ihre Schuhe, Ihr Rock, Ihre bestickte Schürze, Ihr...«
»Na bitte, lauter Kleidungsstücke, nicht aber den Menschen selbst.«
Sie stiegen weiter aufwärts, an den Teichen vorbei, wo sich eine schöne Thujenallee vor ihnen öffnete, an deren Ende stand ein Gebäude, das an eine Kapelle denken ließ.
»Ich habe mich geirrt«,
rief August theatralisch aus, als er diesen Bau sah und schlug sich an die Brust.
»Wie konnte ich Ihnen das so falsch erzählen? Meine Glaubwürdigkeit ist dahin.«
Wojnicz sah ihn verständnislos an.
»Hier ist eine Krypta.
Dr. Bremer hatte verfügt, dass er hier begraben wird. Diese Stelle hatte er gewählt, damit er auch nach seinem Tode noch die Anstalt im Blick hätte. Von hier aus ist alles gut zu sehen.«
»Schon gut, jetzt grämen Sie sich doch nicht über Ihren Irrtum«, versuchte Wojnicz ihn zu beruhigen. »Es ist ja kein Friedhof, nur eine einzelne Krypta.«
»Falls Geister sehen können, immer vorausgesetzt, es gibt sie wirklich und sie haben tatsächlich Interesse am Leben der Menschen, dann hätte Dr. Bremer von hier aus alles unter Kontrolle gehabt. Jede Straße des Ortes, das große Gebäude des Kurhauses, den Park mit all seinen Wegen, das riesige, moderne Sanatorium von Römpler. Die Abhänge des Berges, auf dem die stattliche Krypta errichtet worden war, schützten Görbersdorf vor der Außenwelt. Es war eine fließende Grenze zwischen der Wildnis des Waldes und der dörflichen Zivilisation. Das Tor der Krypta war freilich verschlossen, doch allein die Vorstellung, dass dahinter ein Körper lag, der zerfiel, war einem Gespräch wenig förderlich. So kehrten die beiden Herren über die Thujenallee auf die Kurpromenade zurück. Sie sprachen von der Beerdigung, die polizeilicher Prozeduren wegen abermals verschoben werden musste, dass es angeraten wäre, gemeinsam hinzugehen. Sie könnten eine Droschke mieten. Und von der Messe, die vorher gelesen werden sollte, hier in dem kleinen Kirchlein. Als sie sich bereits dem Gästehaus näherten, fragte Wojnicz,
»Was ist das für eine Melodie, die man am Mittag vom Türmchen des Kurhauses hört? Sie kommt mir bekannt vor.«
August wusste es nicht. Herrn Frommer müsste man fragen, den Breslauer. Sicher etwas Hiesiges. Die Beerdigung war an einem Dienstag. Wojnicz nahm das als schlechtes Zeichen. Bei ihm zu Hause, in Lemberg, sagte man, dass es nicht gut sei, wenn der Leichnam über einen Sonntag auf die Beerdigung warte. Dass er dann jemanden mit sich nähme ins Grab. Und hier waren gar zwei Sonntage verstrichen. Er kam zu spät zu der kleinen Kirche. Er hatte das Ende der Behandlung mit der kalten Brause abgewartet. Den muskelbepackten Bademeister konnte er überzeugen, dass er die Unterwäsche anbehalten müsse. Danach wärmte er sich lange mit heißem Tee. Was für eine Grausamkeit, Menschen mit nicht einmal lauwarmem Wasser zu übergießen. Die Behandlung hatte ihm die Laune verdorben. Der Sarg stand vor dem ausnehmend schlichten Altar. Ein Kranz aus Herbstblumen lag darauf. Die protestantische Messe war bereits im Gange. Voynich erschien das alles recht seltsam, als hätten sich diese ruhigen, ernsten Menschen in einer speziellen Kanzlei eingefunden und ließen jetzt gleichgültig eine amtliche Prozedur über sich ergehen. Es waren auch nicht viele gekommen, nur die ersten drei Reihen waren besetzt und einige waren sicherlich zufällige Kurgäste. In der ersten Reihe erkannte er sofort die stattliche Gestalt von Opitz. Daneben stand der feierlich gekleidete Raimund, hinter ihnen Bewohner des Dorfes, in der hiesigen Tracht, mit Kniebundhosen und hellen Strümpfen. Voynichens Gedanken glitten über die fast gänzlich kahlen Wände der Kirche auf den Boden. Er hatte Kopfschmerzen. Auf das kalte Brausebad würde er in Zukunft verzichten müssen. Auch einige alte Frauen waren in der Kirche, stämmig in zerknitterten Röcken. Auf dem Kopf trugen sie weiße Hauben, die hinten mit einer gestärkten, ebenfalls weißen Schleife gebunden waren. Jüngere Frauen waren kaum zu sehen, nur zwei ärmlich wirkende Dienstmädchen, vielleicht Freundinnen der Verstorbenen. Abseits stand noch eine kleinere Gruppe von weiblichen Kurgästen. Sicher waren sie allein der Messe wegen gekommen. Sie unterschieden sich durch ihre Kleidung. Ihre riesigen Hüte, die jetzt in Mode waren, brachten ein wenig Leben in die Kirche. Als wüchsen Blumen auf einem gestürzten Denkmal oder als wäre eine Abteilung Marienkäfer auf einer Grabplatte gelandet. Hatten sie sich aus Langeweile zu der Beerdigung aufgemacht? Als Touristinnen, die neugierig waren, die Kultur der schlesischen Einheimischen zu erleben? Eine Person fiel Voynich besonders ins Auge. Groß und schlank, kerzengerade, blonde Haare, die mit einzelnen Strähnen unter dem riesigen Hut hervorlugten, der ganz und gar nicht passte zur spröden Architektur und dem bescheidenen Interieur dieses Gotteshauses. An diesem Ort war ein solcher Hut geradezu ein Skandal, und eben deshalb auch fesselte er wohl Voynichens Aufmerksamkeit. Von seinem Platz aus konnte er nur die Nasenspitze der Besitzerin sehen und die schöne Zeichnung der hohen Wangenknochen. Über dem flaschengrünen Kleid trug sie eine honigfarbene Pelerine. Lange konnte Mieczysław sich nicht losreißen von der Erscheinung, und er wusste selbst nicht, was ihn so fesselte. Die schlanke Figur der Frau oder das Zusammenspiel der Farben? Eine heftige Sehnsucht erwachte in ihm, Sehnsucht nach etwas Bekanntem, das er nicht zu benennen wusste. Er fand kein Wort dafür. Einmal würde er es finden. Der Pastor beendete eben die liturgische Begrüßung der Gemeinde, dann stieg Gesang unter die Gewölbedecke. Er klang, als wäre er gut einstudiert, als sänge ein versierter Chor.